Ich möchte noch zum Anfang beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Herr, ich danke dir, dass wir hier zusammengekommen sind, um dich zu erheben. Wir sind hier zusammengekommen, weil es um dich geht, weil du unser Gott bist. Der Grund, warum wir leben, ist, weil du uns erschaffen hast. Dass wir hier sein dürfen, ist es, weil du uns dieses Leben geschenkt hast. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen und mit dir Gemeinschaft haben dürfen, dass du uns in dieser Gemeinschaft deinen Willen offenbaren möchtest, dass du uns deine Wege offenbaren tust. Du bist lebendig, du bist der Herr, du bist der Wahrhaftige, der ewig sein. Gott, und dir gebührt Lob und Dank bis in alle Ewigkeit, in Jesu Namen. Amen. In Jakobus 4, Vers 8 steht, dass wenn wir uns Gott nahen, er sich uns naht. Wenn wir also zu Gott kommen, dann kommt er zu uns. Heute Morgen sind wir gekommen, um uns Gott zu nahen. Und wisse, Gott hat sich jetzt genaht. Gott ist in diesem Raum. Er ist hier, auch wenn du ihn vielleicht nicht siehst. Aber du wirst ihn spüren. Du wirst spüren, wie er in dein Herz seine Wärme, seine Liebe, seine Gegenwart ausströmt. Er ist da. Er hört auf dich. Durch Gemeinschaft mit Gott erkennen wir ihn und erfahren seinen Willen. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Du kannst Beziehung haben, zum Beispiel, ich habe mit meiner Frau Beziehung, wir stehen an Ehebund. Aber wenn wir keine Gemeinschaft miteinander haben, dann weiß ich nicht, was sie will, was sie gerne hat. Sie weiß nicht, was ich gerne möchte, was mein Wille ist, wie es mir geht. Und daher ist es so wichtig, dass wir Beziehung miteinander haben. Es ist wichtig, Beziehung in der Ehe zu haben und Beziehung mit Gott zu erfahren, was er will, was er denkt, was seine Meinungen sind. Wir können Meinungen haben oder Gedanken, wie Gott ist, aber wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott, kann er das uns nicht sagen. Und daher ist es so wichtig, ich muss wissen, ob Sarah gerne durch Worte geliebt wird oder durch Taten. Ich persönlich möchte gerne durch Taten geliebt werden, wenn sie zu mir kommt und was macht. Das ist für mich super, aber für sie ist es... Sie möchte lieber mit Worten werden. Und was bringt es, wenn ich komme, so wie ich denke, dass es für sie gut ist, aber es kommt nicht an. Ich muss ja mit ihr Beziehung haben, zu erfahren, was sie denkt, was sie will, um ihr dann das zu geben, was sie möchte, was sie es auch empfängt. Mangel an Gemeinschaft mit Gott verursacht einen Mangel an Vertrauen zu ihm. Das ist so wichtig, dass wir erkennen, wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott, haben wir einen Mangel an Vertrauen zu ihm. Wir können nicht vertrauen, dass er es wirklich gut meint mit uns. Wenn wir nicht diese Gemeinschaft haben, können wir nicht wirklich vertrauen, dass er uns heilen möchte. Wenn wir nicht dieses Vertrauen haben, dass er uns versorgt in all unseren Bereichen, dann haben wir einen Mangel. Und der wird nur ausgefüllt, wenn du Vertrauen bekommst. Und das geschieht in der Gemeinschaft mit Gott. Du musst ihn suchen, du musst dich ihm nahen, damit er sich dir naht und er sich seinen Willen dir offenbart. Und diese Gemeinschaft, wie ich mit meiner Frau habe, die brauche ich auch täglich, weil jeden Tag muss ich wissen, was sie denkt, was sie fühlt, was sie gerne möchte. Und so ist auch mit Gott täglich die Gemeinschaft zu haben. Wir können mit Gott in der Verbindung stehen. Wir sind in einem Bund miteinander, aber ich weiß eigentlich nicht, was er denkt, was er fühlt. Nur einmal, sage ich mal, Jesus eingeladen haben als ein Erlöser, da weißt du noch nicht alles. Du musst diese Gemeinschaft mit ihm suchen, damit du dies hörst, dein Herzschlag hörst, was er für dich bereitet hat. Und es ist, seinen Willen erkennen wir im Gebet und im Wort. Die Gemeinschaft, Gott möchte seinen Willen dir offenbaren in der Bibel, während du in der Bibel liest. Und je besser du Gott kennenlernst, desto fruchtbarer bist du. Desto fruchtbarer bist du für ihn. Je mehr du ihn kennengelernt hast, weißt du, was er wirklich will und du trägst in deinem Leben Frucht. Wir kennen auch die Stelle in Johannes 15. Darin wird, sagt Jesus, darin wird mein Vater verherrlicht, wenn ihr Frucht tragt. Und sollte das nicht unser Herzenswunsch sein, unser Bestreben sein, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird, dass er gepriesen wird, dass alle Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt, der lebt, der wirklich sich um die Menschen bemüht ist, der ihnen wohltun möchte, der gute Gedanken, eine gute Gesinnung über sie hat. Und das hast du nur, wenn du anfängst, Frucht zu tragen. Und diese Frucht kommt nur, wenn du seinen Willen erkennst. Und das geschieht nur durch eine Beziehung, durch eine Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott. Gott wird auch dadurch geehrt, wenn du Frucht trägst. Und das ist das Wichtige. Du kannst meinen, ich ehre Gott so. Aber Gott möchte so geehrt werden, wie er sagt, dass er geehrt werden möchte. Und das wirst du nur in der Bibel sehen. Du kannst Gott ehren durch Reden, durch Sprechen, das ist gut. Aber Ehren ist auch wichtig. Ein Aspekt ist, dass du Frucht trägst. Er wird geehrt, dass du Frucht trägst. Er wird geehrt, wenn du Finanzen gibst, wenn du anderen Menschen ihrer Not begegnest, dann trägst du Frucht. Ja, was ich noch oben auch noch sagen wollte, ist, dass wenn wir nicht die Gemeinschaft haben mit Gott, wenn wir ihn nicht suchen, dann besteht die Gefahr auch, dass der Satan zu dir kommt und etwas sagt, Und du meinst, das wäre Gott, aber ist nicht Gott. Er sagt irgendwelche Sachen zu dir, du denkst, so ist Gott, aber ist Gott gar nicht so. Nur weil du einen Mangel an Gemeinschaft hast mit Gott, der nicht dann persönlich zu dir reden kann, dann sagt, redet der Teufel zu dir irgendwelche Sachen. Und er hasst dich, oder? Er möchte nicht, dass du das wundervolle Leben empfangst. Und mein Titel eben auch zu dieser Botschaft ist, Gemeinschaft mit Gott wird dein Geschick wenden. Und wir werden nach ein wunderbares Beispiel anschauen in der Bibel, was für eine Auswirkung es hat, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, was dann geschehen kann in unserem Leben. Aber zuerst möchte ich gerne noch einen Punkt mit euch anschauen. Das griechische Wort, was für nahen genommen wird, ist das griechische Wort engizo. Und es bedeutet an sich nähern, ein nahe herankommen, ein herzutreten. Wir sollten uns zu Gott herzutreten, an ihn herankommen. Dann kommt auch er uns entgegen, dann tretet auch er dir entgegen. Es ist also etwas Aktives, wo du machen musst. Du musst herzutreten zu Jesus, du musst herzutreten zu Gott, du musst herankommen zu ihm. Dann kommt er auch zu dir und dann wirst du von ihm hören. Und ich möchte mit euch zwei Wörter anschauen, um das noch ein bisschen größer zu verstehen, was damit alles gemeint ist. Dasselbe griechische Wort kommt unter anderem in Matthäus 15, Vers 8 vor. Matthäus 15, Vers 8, da sagt das Wort Gottes, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ist es nicht krass zu sehen, du kannst dich Gott nahen mit deinen Lippen? Du kannst worshipen, ihn loben und preisen, aber dein Herz ist irgendwo anders. Also aber wir sehen hier, bei diesem Herzutreten zu Jesus, bei diesem Herzunahen zu Gott, das ist mit deinem Herzen verbunden. Du musst mit deinem Herzen zu Gott kommen, dich ihm zunahen und dann wird Gott zu deinem Herzen auch antworten. Ein weiterer Vers steht in Lukas 15, Vers 1, das möchte ich nach der Elberfelder gerne vorlesen. Lukas 15, Vers 1. Es nahten sich aber zu ihm, damit ist Jesus gemeint, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Es nahten sich zu Jesus, es traten herzu zu Jesus. Ja, sie sind zu Jesus herangekommen. Wer? Zöllner und Sünder. Und wir sind alle Sünder. Wir haben alle Fehler getan vor Gott. Und wenn wir gesündigt haben, dann sollen wir nicht weglaufen von Gott, ihm den Rücken zutreten, sondern unser Angesicht anwenden zu ihm, mit unser Angesicht zu Gott kommen. Wir sollen zu ihm herzutreten, obwohl wir gesündigt haben. Und wenn du auch das Blut Jesu Christi schon angenommen hast und wieder mal einen Fehler gemacht hast, kehre nicht den Rücken zu und sag, oh, ich verstecke die Sünde. Nein, Gott, ich habe gesündigt, ich komme zu dir und ich empfange die Vergebung. Trete herzu. Und was ist das Wichtige bei dieser Beziehung? Um was geht es bei der Beziehung? Steht in diesem Vers, es geht um das Hören. In einer Beziehung geht es um das Hören des anderen, was er sagen möchte. Und das ist die Entscheidung bei einer Beziehung. Du tretest herzu, um zu hören, was will das Gegenüber mir sagen? Was möchte Gott mir sagen? Und es ist so wichtig, dass du von Gott hörst, was seine Gedanken über deinen Wille sind. So, und jetzt lass uns in Jeremia gehen, in Jeremia 32. Wir werden heute dort sehr viel Wort Gottes lesen. Wir sind eine Wortgemeinde und wir glauben, was in dieser Bibel steht. Und da ist so viel Schätze sind dort vorhanden. Und ich möchte mit euch das Leben jetzt anschauen, um zu erfahren, wirklich die Kraft, die daraus kommt. Was geschieht, wenn wir uns Gott nahen? Was geschieht? Wir nahen uns jetzt auch Gott. Jetzt in diesem Moment nahen wir uns Gott und empfangen jetzt, wenn wir darin lesen, Gottes Nähe und was er über uns denkt. Hier geht es um Jeremia und wir lesen ab Vers 16 und ich möchte gern dort noch kurz sagen, die Ausgangssituation ist so, dass das Heer des Königs von Babel Jerusalem belagerte und Jeremia zu der Zeit im Gefängnis war. Er hatte dem König gesagt, dass Gott ein prophetisches Wort dem Jeremia gegeben und hat das dem König gesagt und er hat gesagt, nein, das glaube ich nicht, das ist nicht richtig, steck dich ins Gefängnis. Er wollte das nicht hören, was Gottes Absichten sind. Und vielleicht geschieht es bei dir auch mal, du sagst Menschen etwas und dann wirst du ins Gefängnis oder wirst, ja, die Freundschaft wird beendet oder sonst irgendwie was. Aber wisst ihr, hey, du musst Gottes Wahrheit verkünden, du musst seinen Willen verkünden, oder? Damit die Menschen die Chance haben, Gottes Reden zu empfangen. Und dann geht's dort weiter, genau, und ein mega interessanter Vers steht auch noch in Vers 14. Dort spricht der Herr Scharen, der Gott Israels, nimm diese Kaufbriefe, sowohl den versiegelten als auch den offenen Kaufbrief und lege sie in ein Tongefäß, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Ist das nicht krass? Das ist Gottes Weisheit. Gott hat zu Jeremia gesagt, das war ungefähr 600 vor Christus, tu diese Kaufbriefe in ein Tongefäß, damit sie lange bleiben, erhalten bleiben. Und diese Weisheit hat Gott den Menschen gegeben. Und was haben sie gemacht? Sie haben die ganzen Schriften in Tongefäß aufbewahrt, damit sie lange bewahrt werden. Und das ist Gottes Weisheit, wo er den Menschen gegeben hat. Und was ist passiert 1950? die Entdeckung auf den Qumran-Höhlen. Qumran-Höhlen, dass dort Schriften gefunden worden sind von der Bibel, mehrere tausend Schriften, die bis 175 vor Christus datiert worden sind. Und jetzt, das ist Gottes Weisheit, weil er wusste, im Jahr 2015 werden Menschen aufstehen und sagen, ach, die Schrift ist so alt, ach, das kann man eh nicht glauben, ach, die Schrift, das ist so verfälscht, wer kann dem noch glauben, das ist einfach irgendein Märchen. Ja, aber Gott wusste, dass diese Menschen aufstehen werden und hat dagegen eine Maßnahme gemacht, hat gesagt, hey, macht sie in Tongefäße, dann werden die Menschen diese finden, ich werde ihnen das offenbaren, ihnen zeigen, wo diese Rollen zu finden sind. Gott hat es getan in Israel, an den Qumran-Höhlen und dann haben die Menschen sie gefunden, sie haben angeschaut, verglichen mit den Schriften, wo sie jetzt haben, keine Fehler, keine Unstimmigkeiten, alles vorhanden. Was Unstimmigkeiten sind, das ist zum Beispiel Johannes mit einen oder zwei N oder Synonyme, wie zum Beispiel Jesus rettete oder der Herr rettete. Also es ist dasselbe Wort, einfach ein anderes Synonym. Das ist zwar aufzufinden, aber der Inhalt, das Geschriebene, ist identisch. Und das ist nicht groß, wunderbar zu sehen, was wir ein Wunder von Gott haben, der all unseren Menschen, allen Fragen eine Antwort zu geben hat und bestätigen wird, dass er der einzige fest fundierte Fels ist. Und außer ihm gibt es keinen Gott. Also lass uns anfangen, ab Vers 16 zu lesen. Nachdem ich nun den Kaufbrief Baruch dem Sohn Nerias übergeben hatte, betete ich zum Herrn und sprach, ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Du erweist Gnade viele Tausende und vergilst die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Du großer und starker Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Groß an Rat und mächtig an Tat, dessen Augen über alle Wegen der Menschenkinder offen stehen, um jeden Einzelnen zu geben, gemäß seinen Wegen, gemäß der Frucht seiner Taten. Also Vers 16, wir sehen hier, Jeremia naht sich Gott im Gebet. Er sucht das Angesicht Gottes. Er dreht nicht sein Angesicht zu Gott, sondern sagt, Gott, ich bin im Gefängnis, das Land wird angegriffen, es steht ein Krieg, wir brauchen Hilfe. Vielleicht bist du auch in einer Situation und du bist herausgefordert. Hey, wende dein Angesicht zu Gott. Auch wenn es dir gut geht, wende dein Angesicht zu Gott. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes alles getan hat. Bleibe bei ihm. Ja, und dann sehen wir weiter. Er sagt dann, bei dir ist nichts unmöglich. Also wir sehen hier, Jeremia hatte also schon öfters eine Gemeinschaft mit Gott, hat erfahren, dass bei ihm wirklich nichts unmöglich ist. Und deswegen konnte er dieses Vertrauen Gott schon entgegenbringen. Und wenn du vielleicht noch Gott nicht so gut kennst, wisse und lerne erkennen, dass für ihn nichts unmöglich ist. Jetzt, wenn du in dem Wort liest, wirst du sehen, dass für ihn nichts unmöglich ist, dass du mit diesem Vertrauen und Glauben zu ihm kommst. Bei meinem Gott ist nichts unmöglich. Und was sagt er? Du großer und starker Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist, groß an Rat und mächtig an Tat. Groß ist unser Gott. Er ist nicht ein kleiner Gott. Er ist ein großer Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Das bedeutet, er steht über allen, Herr der Herrscharen. Er steht über alle Heeren, über alle Namen, über alle Autorität. Er ist der Herr. Und was ist er? Groß an Rat und mächtig an Tat. Eine Rat haben wir gesehen, wie mit diesen Schriftrollen, ein wunderbarer Rat, wo er den Menschen gegeben hat, oder? Also Menschen sind mir nicht drauf gekommen, in Tongefäße bleibt das Papier länger haltbar. Und was sind die mächtigen Taten? Er macht mächtige Taten, große Taten. Und jetzt lesen wir doch mal, was für diese großen Taten sind. Dann sagt Jeremia, du hast Zeichen und Wunder getan im Land Ägypten, die bis zu diesem Tag bekannt sind, auch an Israel und an anderen Menschen. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es heute der Fall ist. Du hast dein Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt, durch Zeichen und Wunder und mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, mit großem Schrecken. Und du hast ihnen dieses Land gegeben, wie du ihren Vätern geschworen hattest, es ihnen zu geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ist das nicht krass? Gott hat eingegriffen, hat das Volk Israel befreit aus ihrer Sklaverei und hat ihnen ein Erbe gegeben, ein Besitz, ihr eigenes Land. Und wisst ihr, wenn Gott eingreift, wenn Gott in das Leben eines Menschen eingreift, dann hat das Ewigkeitsbestand. Dann hat das eine Auswirkung, die bis in alle Ewigkeit besteht. Wenn Gott eingreift, der Leben ist, dann wird in deinem Leben etwas geschehen, was niemand mehr vergessen wird. Auch heute noch, nach über tausenden von Jahren, wo Israel befreit worden ist von der Sklaverei, sprechen wir noch von diesem Wunder, von diesen Zeichen, die dann das Volk getan hat. Und das wird bei dir genauso sein. Gott wird es in deinem Leben sich manifestieren. Gott wird sich in deinem Leben offenbaren und du wirst es bis in alle Ewigkeit spüren. Andere Menschen werden es auch erfahren. Israel wurde aus dem Land Ägypten herausgerettet. Woher wurdest du herausgerettet? Woher wurdest du herausgerettet? Mein Lieblingsvers, den ich in jeder Predigt bringe, kommt heute wieder, ich musste so schmunzeln. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Halleluja! Du bist dort herausgerettet. Vergiss nicht diese große Tat. Du bist herausgerettet worden mit mächtigem, großen Rat und in einer mächtigen Tat hat Gott dich aus deinem Sündproblem herausgerettet. Aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis, wo du einst warst, hat Gott dich herausgerissen, damit du im Herrschaftsbereich Gottes bist. Und der Satan hat nichts mehr an dich. Keine Macht, keine Autorität hat mehr über dich, weil das Blut Jesu Christi dich völlig reingewaschen hat von deiner Vergangenheit. Preis den Herrn. Glory to Jesus. Jetzt ist mir gerade vorhin, wo ich das gelesen habe, hat der Heilige Geist mir nochmal was Cooles gezeigt, jetzt muss ich das doch mal anschauen. Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergilzt die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Und ich hatte gerade letztens wieder im Facebook einen Vers gelesen, dass eine Einladung war für Vergebung von Vorfahrenschuld. Und dass wir jetzt dafür einstehen müssen und da das brechen müssen. Und wir glauben vom BGZ nicht, dass es unbedingt so sein muss. Und jetzt habe ich hier gerade einen Vers gefunden, ich bin gerade voll begeistert, der da steht. Was macht Gott? Du erweist Gnade vielen Tausenden und vergilzt die Missetat der Väter in den Schoß ihrer Kinder. Also er wird, wenn deine Väter etwas getan hat, es den Vätern vergeben und genauso den Kindern, weil Gott möchte die Sünde ausradieren aus dem Leben. Und wenn Gott das getan hat, dann sind sie ein und allemal weg. Dann, was sehen wir? Ab Vers 23. Als sie nun kamen und es einnahmen, gehorchten sie deiner Stimme nicht und wandelten nicht in deinem Gesetz. Sie taten nichts von alledem, was du ihnen zu geboten hattest. Darum hast du ihnen all dieses Unheil widerfahren lassen. Siehe, die Belagerungswelle reichen bis an die Stadt, dass sie erobert werden. Und durch das Schwert, die Hungersnot und die Pest ist in die Stadt und in die Hand der Chaldäer gegeben, die gegen sie kämpfen. Und was du geredet hast, das ist eingetroffen und siehe, du bemerkst es wohl. Und doch hast du, Herr, zu mir gesagt, kaufe dir das Feld um Geld und nimm Zeugen dazu. Und dabei ist die Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben worden. Jetzt hat sich Gott so groß erwiesen. Er hat gezeigt, dass er wirklich lebt. Ein Riesenwunder ist passiert. Sie sind aus dem Land befreit worden. Sie sind durch das Meer hindurchgeleitet. Man muss sich mal vorstellen, Wasser teilt sich, dass du da durchgehen kannst. Ist das nicht ein Riesenwunder? Und die Menschen haben es leider vergessen, dass Gott das getan hat, oder? Und vergesse auch nicht du, was Gott getan hat. Vergiss es nicht, die großen Taten, die Gott in deinem Leben erwiesen hat. Sie wurden zu unserer Ermahnung aufgeschrieben, sagt die Bibel, dass wir eben nicht so wandeln wie das Volk Israel. Und jetzt steht hier eben, dass diese schrecklichen Sachen über sie kommen werden, oder? Und jetzt könnte man meinen, ja, also Gott, bist jetzt doch du das, wo das alles hier uns gibt und tut und macht. Du bist ja doch ein böser Gott. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Gott das zulässt. Wenn du aus der Gemeinschaft mit Gott rennst, wenn du nicht in der Gemeinschaft mit Gott bist, dann bist du nicht unter dem Schirm Gottes und nicht unter der Hand des Allmächtigen. Und dann kann er nicht für dich sorgen. Wenn du außerhalb dieses Hauses bist von Gott, dann kann das zu dir kommen und Gott lässt das zu, weil er sagt, du hast einen freien Willen, mit mir zu leben oder nicht. Aber wenn du ohne mich leben willst, dann bitte mach's, aber du musst auch die Konsequenzen tragen können. Du bist verantwortlich für dein Leben. Wir haben es vorhin gelesen, hast du ihnen all dieses Unheil widerfahren lassen? Das bedeutet, er lässt es widerfahren. Nicht er ist der Verursacher für das Schlechte in deinem Leben, aber er lässt es zu. Ich möchte es euch noch kurz erklären vom Robert Jung. Seine analytische Bibelkonkordanz sagt dazu etwas sehr Interessantes. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Bibelstellen ist darin zu finden, dass die aktiven Verben des hebräischen Textes in einem verursachenden Sinn übersetzt wurden, anstatt in einem gestatteten Sinn, wie es korrekt gewesen wäre. Und so könnten wir meinen, Gott ist es, der straft, der das Böse tut, weil es falsch übersetzt worden ist, dass Gott aktiv das zulässt. Dabei lässt Gott das passiv geschehen, weil du aus seinem Schutz, aus seinem Leben gerannt bist. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir wissen, dass wenn negative Dinge in unserem Leben geschehen, ist nicht Gott der Bösewicht. Gott ist der, das Leben gibt. Und du musst dich ihm nahen, damit du hörst, was er denkt über dich. Und das schauen wir nachher an. Das wird gewaltig. Es wird deine Gedanken sprengen und du wirst so freudig und Feuer sein für Gott, weil du siehst, dieser Gott ist ja so groß und so gut. Genau, und dann geht's hier weiter. Und was passiert jetzt ab Vers 26? Da erging das Wort des Herrn an Jeremia folgendermaßen. Gott naht sich Jeremia. Wie bei unser Vers, nahe dich zu Gott, so kommt er zu dir. Und Gott kommt jetzt zu Jeremia und was sagt er? Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Nein, für ihn ist nichts unmöglich. Er ist der Gott alles Fleisches. Das bedeutet, er ist Gott in deinem Leben. Er hat dich erschaffen. Er steht über allem. Er ist der Verursacher von allem, dass hier Leben herrscht, dass hier eine Welt existiert. Er ist nicht der Verursacher vom Bösen. Und was sagt er jetzt hier? Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendwas unmöglich sein. Das hebräische Wort für Herr, habe ich nachgeschaut, ist sehr interessant. Das ist das hebräische Wort Jehovah oder Yahweh, wo wir kennen. Und was bedeutet Jehovah? Der lebendige Gott, der ewige Gott. Ist es nicht gut zu wissen? Unser Gott lebt. Dieser Gott lebt. Er hat dir Leben geschenkt. Er hat dir Leben gegeben. Und wenn du Leben brauchst, musst du diesem lebendigen Gott gehen, damit du dieses Leben empfängst. Er ist der Gott, der Leben schafft. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Ursprung vom Leben. Er ist dein Herr. Du brauchst ihn, damit du leben kannst. Er offenbart sich in seinem Wort als der Lebende. Und ein Beispiel steht auch in 1. Mose 2, Vers 4. Dort wird dasselbe Wort verwendet. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Jehovah, Erde und Himmel machte. Dort sehen wir diese Aktion seines Namens, der Lebende macht oder schafft Leben. Er schafft eine Erde, er schafft einen Himmel, er schafft uns Menschen, er schafft die Tiere, er schafft die Pflanzen, alles lebt. Alles, was Gott schafft, hat Leben, oder? Und dann lesen wir weiter auf Vers 28. Denn so spricht der Herr, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, dass er sie einnehme. Und die Chaldäer, die gegen diese Stadt kämpfen, werden hineinkommen und Feuer an diese Stadt legen. Und sie verbrennen samt den Häusern, auf deren Dächern sie den Baal geräuchert und fremden Göttern Trankopfer ausgegossen haben, um mich zu erzürnen. Denn die Kinder Israels und die Kinder Judas haben von Jugend auf immer nur getan, was böse war in meinen Augen. Ja, die Kinder Israels haben mich immer nur erzürnt durch das Tun ihrer Hände, spricht der Herr. Und bitte seht es wieder aus dieser, wie wir vorhin angeschaut haben, aus dieser nicht aktiv, wo Gott bestraft, sondern aus dieser passiven Haltung, dass Gott dies geschehen lässt. Warum? Weil sie nicht in Gottes Wegen, nicht in seinen Wegen gewandelt. Franz hat so eine super Botschaft gebracht über die Finanzen. Es geht um diese Gottesfurcht. Wenn du in dieser Gottesfurcht bist, dann hast du keinen Mangel. Laufst du aus dieser Gottesfurcht, dann hast du Mangel an allen Ecken und Kanten. Und was sagt er noch? Von Jugend auf immer nur getan, was böse war in meinen Augen. Sie erzürnten mich. Erzürne nicht den Herrn. Denke an das Gute, was er dir getan hat. Tu ihn nicht reizen, indem du sagst, ich brauche dich nicht, ich bin mein eigener Gott oder der Fernseher ist mein Gott. Denn diese Stadt, ab Vers 31, hat mich immer nur zum Zorn und Grimm gereizt, von dem Tag an, da man sie baute, bis zu diesem Tag so, dass ich sie von meinem Angesicht hinwegtun will, wegen aller Bosheit, die die Kinder Israels und die Kinder Judas begangen haben, um mich zu erzürnen. Sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten und die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems. Und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Auch als ich sie belehrte, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder belehrte, haben sie nicht hören und keine Züchtigung annehmen wollen. Ist es nicht krass? Obwohl Gott dich deinen freien Willen, freien Raum lässt, versucht er früh in deinem Leben dich zu belehren. Er macht sich früh auf. Das heißt, er lässt sich etwas kosten. Er tut nicht einfach erstmal einen riesen Brunch veranstalten, sondern er steht früh auf, um dich zu belehren, weil er dich liebt, weil er möchte, dass du die richtige Lehre hörst, weil er möchte, dass du wirklich in Wahrheit und in Freiheit leben darfst. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass du richtige, gesunde Lehre bekommst. Weil die richtige Lehre befreit dich und eine falsche Lehre hält dich gefangen und versklavt dich. Und deswegen, wir vom Biblischen Glaubenszentrum lehren das Wort Gottes, weil du brauchst Lehre. Das ist das Fundament. Wisst ihr, ich habe letztens wieder, ich lese immer das Neue Testament immer durch, oder? Und dann ist mir wieder neu bewusst geworden, was war Jesus eigentlich größte Beschäftigung, die er getan hat, er lehrte das Volk. Er sah die Menschen, wie sie als Schafe verloren, ohne Hirte sind. Was hat er getan? Er ging hin und lehrte sie. Er lehrte sie und dann heilte er ihnen noch die Kranken, weil es so wichtig ist, dass du richtige Lehre bekommst. Deswegen lass dich nicht verdrießen, such eine Gemeinde, wo du richtig gelehrt bist, dass du wirklich dieses wundervolle Leben empfängst. Gott macht sich früh auf in deinem Leben, dass du gesunde Lehre empfängst. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben den Rücken ihm zugetan. Wie traurig ist das, oder? Hey, wende dein Angesicht Gott zu, wende dein Herz zu ihm, komme zu ihm, so wie du bist. Dann geht's weiter und sie haben keine Züchtigung angenommen. Wisst ihr, Züchtigung ist Liebe. Wenn dich jemand liebt, dann züchtigt er dich. Ohne Zucht, dann liebst du nicht wirklich. Und Gott liebt dich und er wird dich auch mal züchtigen und dir sagen, hey, das geht nicht, daran habe ich nicht so Freude. Lass es geschehen, es dient zu deinem Besten. Sondern sie haben ihre Scheusale in das Haus gesetzt, das nach meinem Namen genannt ist, um es zu verunreinigen. Sie haben den Baal Hören gebaut im Tal Ben Hinnom und die Söhne der Töchter und dem Moloch durchs Feuer gehen lassen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten, um Juda zur Sünde zu verführen. Und jetzt? Und nun, bei alledem spricht der Herr, der Gott Israels, von dieser Stadt, von der ihr sagt, dass sie durch Schwert, Hunger und Pest in die Hand des Königs von Babel gegeben wird. Jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt kommt Gottes Reden, jetzt kommt seine Handlung, jetzt kommt seine Gedanken über dein Leben. Vers 37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Oh, Halleluja, ist das nicht gewaltig? Gott möchte dich sammeln. Gott möchte, dass du zu seinem Königtum gehörst. Gott möchte dich aus der Finsternis heraus sammeln, damit du in seinem Reich bist, dass du zu seiner Schafherde gehörst sozusagen. Er möchte dein Gott sein. Er möchte dein Versorger sein. Er möchte die Quelle deines Lebens sein. Er sammelt dich. Um was? Dich sicher wohnen zu lassen. Gott ist daran interessiert, dass du sicher wohnst. Du musst keine Angst haben, dass irgendetwas Böses dich trifft oder deinem Zelt, deinem Körper sich etwas naht. Nein, Gott ist dein Gott, dein Schutzwall, deine sichere Burg, dass dort kein Feind, kein Angriff des Feindes sich dir irgendwo einen Schaden zufügen kann. Und was geschieht? Was sagt er weiter? Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Super Botschaft von Frenzy, ich habe es vorhin schon gesagt. Super Einleitung, super Fundament. Es ist so wichtig, dass du Gott fürchtest. Furcht heißt, Gott zu respektieren, dass das anzuerkennen, was er sagt, was gut ist. Nach dem zu leben, was er sagt, was gut ist. Dann fürchtest du ihn. Du sagst, dein Wille, oh Gott, ist meinem Leben Gold, wichtiger als Gold und Silber. Dein Ratschluss ist so viel besser als meiner und ich will das tun, was du sagst. Und was sagt er? Ihnen selbst zum Besten, muss ich mir vorstellen, Gott redet jetzt hier. Gott redet hier jetzt in direkter Rede zu dir und sagt, ihnen, also dir selbst zum Besten. Hey, Gottes Furcht dient dir zum Besten. Gottes Furcht wird dich nicht sklaverisieren oder als Sklave setzen. Gottes Furcht wird dir nicht etwas Schlechtes tun. Gottes Furcht wird nicht etwas Böses in deinem Leben bringen. Gottes Furcht wird zu deinem Besten dienen. Möchtest du, dass es in deinem Leben dir gut geht? Möchtest du eine gute Zukunft haben? Möchtest du wirklich ein Leben haben in Fülle? Dann musst du das anwenden, was Frenzy und ich jetzt sagen. Fürchte den Herrn. Die Gottesfurcht dient zu deinem Besten. Und was dann noch? Und ihren Kindern nach ihnen. Und wie gesagt, jetzt kommt der Höhepunkt mit meiner Mutter. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern gottesfürchtig sind. Sogar meine Großeltern sind gottesfürchtig. Die haben Erweckung erleben dürfen im Norddeutschland, die eine Seite. Und sie durften zum Herrn geführt werden. Und meine Großeltern waren gottesfürchtig und es diente meinen Eltern zum Besten. Sie sind so gesegnet. Sie haben ein wunderbares Haus. Ihnen geht's gut, oder? Sie haben alles, was sie brauchen. Und ich darf genau denselben Segen jetzt empfangen, weil meine Eltern gottesfürchtig sind, geht es mir so gut. Und ich bin ihnen so dankbar, wirklich, mir dient das zum Besten. Und ich möchte auch, dass wir meine Kinder, weil ich liebe meine Kinder, wenn ich sie dann habe, dass wir sie lieben und dann möchte ich, dass es ihnen zum Besten dient. Und wenn du möchtest, dass es deinen Kindern wirklich gut geht, dass es ihnen zum Besten dient, dann lebe du in Gottes Furcht und bleibe in dem. Und jetzt ab Vers 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und damit ich mich über sie erfreuen kann, ihnen wohl zu tun. Und ich werde sie einpflanzen in das Land der Wahrheit mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Hier sehen wir es wieder. Wenn Gott was tut, dann macht es mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Sein. Er macht nicht halbbatzige Sachen, er macht nicht 0815, er macht ganze Sachen. Sachen, die in Ewigkeit bestehen bleiben. Und was macht er? Er will einen ewigen Bund mit dir schließen. Nicht einen, wie hier, wir machen hier meistens Verträge, wo irgendwann mal gekündigt werden können oder wo ablaufen. Hey, Gott macht ewige Sachen, Ewigkeitsbestand, nicht so kurze Sachen, Ewigkeitsbestand. Ein ewiger Bund. Und was will er mit diesem ewigen Bund bewirken? Dir wohltun. Gott will dir wohltun. Gott ist gut gesinnt zu dir. Gott ist nicht im Himmel mit dem Baseballschläger und wartet, bis er dir eine Rübe geben kann. Er wartet nur, wie kann er dir wohltun? Wie kann er dir gutes Leben schenken? Wie kann er dir Leben schenken? Wie kann er es dir geben, dass es dir wirklich gut geht? Aber er zwingt dich nicht, dieses wundervolle Leben zu empfangen. Er will dir wohltun. Wir müssen unser Gottesbild wirklich erneuern. Wir müssen wissen, dass dieser Gott gut gesinnt ist, dass er gute Gedanken über uns hat, dass er Gedanken des Friedens und des Wohlergehens für uns hat. Er ist nicht ein Gott, wo Böses von dir denkt. Wir müssen wirklich unser Denken erneuern. Er ist nicht der Gott, der das Böse schickt, sondern er ist der Gott, der das Leben schenken möchte. Und dieser ewige Bund, in was wird dieser geschlossen? Wo wird dieser Bund geschlossen? Jesus sagt in Johannes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nein, dieser Vers sollte später kommen. Also Hebräer 13, 20 wollte ich eigentlich erzählen. Ja, jetzt richtig. Also, der Herr des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Jesu Blut ist der Bund, wo wir empfangen. Dieser ewige Bund ist geschlossen worden, in dem Jesus sein Blut vergossen hat. Gott und Jesus, also Jesus ist Gott, er hat einen Bund gemacht, der ewigen Bestand hat, eine ewige Errettung, eine ewige Erlösung, ewiges Wohlergehen für dich. Also in dem Blut Jesu Christi wird dieser Bund, kommt er zu dir. Interessant ist auch Titus 3, 4 bis 6. Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht unter Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Hey, Menschenliebe, die Menschenliebe Gottes, die Freundlichkeit Gottes ist dir erschienen, die Barmherzigkeit Gottes ist dir erschienen in Jesus Christus. Er ist ein liebender Gott, er liebt die Menschen, die er erschaffen hat. Und er will es eben machen, dass sie nicht mehr von ihnen abweichen, das geschieht nur in Jesus, weil dann hast du die Kraft empfangen von Gott, nicht mehr das Böse zu tun. Und ich möchte mich über sie erfreuen. Gott will sich über dich freuen. Er jubelt im Himmel. Juhu! Und dieser David, ich freue mich an ihn. Gott sagt, ich freue mich an dir. Und dasselbe Wort steht auch, gibt Gott nochmal in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Das sind Gottes Gedanken über dich. Er hat Gedanken der Freude über dich. Er möchte dich retten. Er freut sich über dich. Er hat Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Also wenn Gott im Himmel jubelt, dann solltest du auch jubeln, oder? Weil du bist nach seinem Angesicht erschaffen worden. Jubel dem Herrn zu. Und auch noch, was Gott möchte, ein Vers noch zu Gott möchte dir wohltun. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott ist an deiner Hoffnung interessiert. Er möchte dir an deine Zukunft interessiert. Er möchte dir Hoffnung geben für deine Zukunft. Ist das nicht wundervoll? Er hat Gedanken des Friedens über dich, nicht des Unheils. Gott möchte dich nicht töten, Gott möchte dich nicht schlagen, Gott möchte dich nicht mit Krankheit belästigen. Gott möchte, dass du Frieden hast, dass du in dem Frieden mit Gott bist. Und dann sagt er, damit ich mich über sie freuen kann, also mach doch Gott, du entscheidest, oder? Oder sag Gott, oh weh. Lass nicht Gott, oh weh sagen, sondern er möchte sich über dich freuen. Das lässt du zu, indem du, wie er sagst, dich einpflanzen lässt in das Land in Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Jesus! Jesus ist die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Gott möchte dich anpflanzen in das Wort, dass du verwurzelt und gegründet bist in diesem Wort. Sein Wort ist Wahrheit. Sein Wort befreit dich. Jesus ist die Wahrheit. Jetzt kommt der Vers. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Also Gott möchte dich einpflanzen in Jesus. Und das Einpflanzen ist auch ein Typus, auch auf Jesus. Er möchte dich einpflanzen. Das steht zum Beispiel in Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wie er uns in ihm auserwählt hat, heilig, tadellos zu sein In ihm bist du das. In ihm empfängst du dieses wunderbare Leben. Er möchte dich in Jesus einpflanzen, in dieses Land, damit du hast, damit du diesen Segen Gottes empfängst. Epheser 1, Vers 7. In ihm, Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und noch Kolosser 1, Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles hat seinen Bestand in ihm. Alles, was wir hier sehen, das hat seinen Bestand in ihm. Durch Jesus, der das Wort ist, wurde alles erschaffen worden. Alles ist für ihn hin erschaffen worden, um ihn Anbetung zu bringen. Ab Vers 42, denn so spricht der Herr, wie ich all dieses große Unheil über dieses Volk gebracht habe, so will ich auch alles Gute über sie bringen, dass ich über sie rede. Da möchte ich euch zu diesem Vers noch einen Abschnitt lesen vom Markus Rex, ein wunderbarer Pastor aus Deutschland. Er war schon mal hier, macht einfach extrem starke Predigten. Er hat ein super Buch geschrieben, Bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir haben es auch im Verkauf. Ich empfehle es euch so, wenn ihr genau euch auch über solche Fragen die Frage stellt, warum Gott Leid zulässt, warum stehen da so komische Bibelstellen. Ich dachte, Gott ist gut, ich dachte, von ihm kommt nur Leben, wieso jetzt das? Und der erklärt diese wunderbaren Dinge anhand der Schrift, damit du aus der Schrift erkennst, was das ist. Und ich möchte euch kurz ein paar Verse dadurch vorlesen. Aber wie sollen wir die oben, also zum Beispiel auch dieser genannte Vers, denn nun verstehen? In der hebräischen Sprache gibt es eine alte, im damaligen Orient verbreitete Ausdrucksweise, die man den Parallelismus nennt, die vielfach in poetischen Büchern und in Weissagungen der Bibel vorkommt. Das wesentliche Merkmal des Parallelismus ist, dass zwei oder mehr Aussagen in eine Beziehung zueinander gebracht werden. So wie es in der Poesie einen Rhythmus der Worte gibt, so ist es beim Parallelismus eher ein Rhythmus der Gedanken. Im Wesentlichen wird zwischen drei Arten unterschieden. Und zwar dem Synonymen, das bedeutet Gleichbedeutenden, das könntet ihr zum Beispiel lesen in Sprüche 19, Vers 5. Oder dem Synetischen, also den Erweiterten, das steht in Psalm 92, 10. Und den Antithetischen, gegensätzlichen Parallelismus. Bei den eingangs zitierten Schriftstellen, er hat dort auch diese Schriftstellen zitiert, und ich weiß nicht, ob auch der steht, aber der gehört genauso da rein, handelt es sich um einen gegensätzlichen Parallelismus, durch den ein Kontrast ausgedrückt wird, wie Tod und lebendig machen oder Frieden geben oder Unheil schaffen. Die Betonung liegt hier nicht auf einer konkreten bzw. aktiven Handlungsweise Gottes. Der Kernpunkt in diesen Versen beinhaltet den Gedanken, dass Gott guten Menschen mit Frieden begegnet. Diejenigen hingegen, die nicht in seinen Wegen wandeln, erleben früher oder später Unheil infolge des Gerichts Gottes. Dieser Gedanke, dass die Gerechten gesegnet und die Sünder bestraft werden, zieht sich durch das gesamte Alte Testament hindurch. Das haben die Propheten Samuel und Jesaja mit ihren Aussagen gemeint und sie wurden damals genauso verstanden. Deshalb glaube ich, dass wir diese und ähnliche Bibelstellen nur aus dem Blickwinkel von Gottes Segen im Gegensatz zu seinem Gericht auslegen dürfen. Jedenfalls dürfen wir den Inhalt nicht einfach verdrehen und ihm dadurch einen anderen Sinn geben. Und ich finde, das beschreibt das Ganze wirklich sehr gut. Dass wir wirklich sehen, hey, das ist ein Parallelismus, wo hier eigentlich aufgezeigt wird, oder? Denn so spricht der Herr, wie ich all dieses Unheil über sie, über das Volk gebracht habe oder auch eben dieses zugelassen habe, so will ich auch alles Gute über sie bringen, dass ich über sie rede. Also Gott will das Gute über dein Leben bringen, weil jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung infolge eines Schattens gibt. Er hat gute Gedanken. Und dann lesen wir noch 43, 44 und was sagt Gott dann Ende Vers 44? Denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Gott will dein Geschick wenden. Gott ist daran interessiert, dein Geschick zu wenden. Und jetzt sehen wir noch Kapitel 33, geht's weiter. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jeremia, als er noch im Gefängnishof eingeschlossen war. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Herr ist sein Name. Also der Herr, der tut etwas. Er will etwas tun und der tut auch was. Der Herr, der ersinnt sogar Sachen, um dich zu erretten, um dir Hoffnung, Frieden, einen Weg zu geben. Und er ist es auch noch, der es ausführt. Er ist die Kraft, die in dein Leben am Wirken sein möchte. Er, der Herr, Jehova, der lebende Gott, der lebendige Gott, der ewig lebende Gott, wird in deinem Leben, wenn du dich ihm nahest, etwas tun. Er wird etwas ersinnen und er wird es auch ausführen. Halleluja! Er macht das. Und jetzt lass uns anschauen, was sagt er? Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Ist es nicht interessant? Gott möchte dir Sachen sagen, die groß sind, die unbegreiflich sind, Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen. Das will Gott dir kundtun. Er hat gute Pläne über dich. Also suche ihn, damit du dieses Große und Unbegreifliche hörst. Und lass uns jetzt noch ein paar Verse anschauen, wo Gott jetzt große und unbegreifliche Dinge tut. Gerade lesen wir weiter, Vers 4 und 5 haben wir jetzt schon angeschaut, da geht es wieder los, wo Gott sagt mit diesen Sachen. Und ab Vers 6, jetzt kommt sein Gedanke wieder. Siehe, ich verschaffe ihr Linderung und Heilung und ich will sie heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und sie wiederbauen wie im Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde ihnen alle ihre Missetaten vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und an mir gefrevelt haben. Hier sehen wir wieder sein Wille. Was will Gott? Er möchte dir Linderung schenken. Linderung! Er will nicht, dass du andauernd angeschlagen, unmotiviert, herausgefordert bist. Er möchte dir Linderung schenken, dass deine Seele wohlgeht. Er will dich sogar heilen. Sein Wille ist, dich zu heilen. Und was noch, eine Fülle, also über die Maßen großes Volumen an Frieden und Treue dir offenbaren. Frieden. Hast du wirklich diesen Frieden mit Gott? Empfange ihn in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Seine Treue in Finanzen, in finanzieller Versorgung, seine Treue in Liebe zu dir, seine Treue in Gemeinschaft mit dir, seine Treue in allen Bereichen möchte er sie dir offenbaren. Aber du hörst es nur, die Offenbarung kommt nur in der Gemeinschaft mit ihm. Und dann sagt er, ich will das Geschick wenden. Er will dein Geschick wenden. Er will, dass es dir gut geht. Vers 8. Und dich reinigen von all deiner Ungerechtigkeit. Er will alle deine Missetaten vergeben, mit denen du dich gegen ihn versündigt hast. In Jesus Christus ist das für dich bereitet. Und dann noch ab Vers 11. Da soll man wiederum Jubel und Freudengeschrei vernehmen. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Wer ist die Braut? Wir. Und was sollen wir? Jubeln und jauchzen und Freudengeschrei vernehmen. Und deswegen sind wir eine Gemeinde, wo jubeln. Und jetzt magst du sagen, weißt du, ich bin eher introvertiert, ich bin eher ruhig. Es ist nicht so meins, dass ich juble und jauchze. Ich bin genauso wie du introvertiert. Ich bin so ein zurückgezogener Mann gewesen, so schüch überhaupt, irgendwas zu sagen oder zu tun. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du so eine große Gnade und Liebe mir geschenkt hast, ich will mich daran erfreuen und ich entscheide mich zu jubeln und mich Freudengeschrei loszulassen. Ich muss jedes Mal, wenn ich juble, jedes Mal, wenn ich schreie und Freude, mich entscheiden, ich mache das, weil Gott mir seine Güte, sein gutes Leben mir offenbart hat. Und du musst es genauso. Auch wenn du introvertiert und schüch bist, du musst dich entscheiden, zu jubeln und Freudengeschrei loszulassen. Und deswegen machen wir das. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Und was sagen sie? Dank dem Herrn, der Herr schang. Dank, der Herr ist freundlich und seine Gnade wird ewiglich. So, und jetzt machen wir das alle zusammen. Wir stehen jetzt auf und wir sagen genau diesen Vers und danach jubeln und jauchzen wir aus unserer ganzen Kehle. Also wir sagen es zusammen, okay? Wir haben, glaube ich, da, kannst du es einblenden? Ist es da? Ah ja, da. Also, 1, 2, 3. Dank dem Herrn, Herrscharen, denn der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Glory, Jesus! Jesus! Und dann? Die Dankopfer bringen ins Haus des Herrn, denn ich will das Geschick des Landes wenden, dass er wieder sei wie am Anfang. Bring Dankopfer Gott, bring ein Opfer des Dankes Gott gegenüber. Und dann ab Vers 14, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. Was ist das Wort? Gut. Das Wort ist gut, es tut dir gut, es ist das gute Wort. Und was? Es wird erfüllt werden. Es wird erfüllt werden. Interessant ist auch, es wird kommen, es werden Tage kommen, spricht der Herr, da wird, also es kann auch mal sein, dass es ein bisschen länger dauert, als wie du es jetzt gerade möchtest. Es kann manchmal ein bisschen länger dauern. Jeremia sagt dann in Vers 15, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich den David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Wisst ihr, Jeremia hat es ungefähr 600 Jahre vor Christus aufgeschrieben. Wann ist dieses Wort eingetroffen? 600 Jahre später. Der Spross der Gerechtigkeit wurde hervorgesprossen in Jesus, der Recht und Gerechtigkeit geschafft hat, damit wir das empfangen können, um in den Himmel zu gehen. Also 600 Jahre hat das Wort gebraucht, aber es hat sich erfüllt. Und das Verrückte ist, in diesem Wort gibt es nochmal eine Verheißung, die sich erst noch erfüllen muss, weil da steht, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Also er wird noch einmal kommen und sein Königreich mit ihm. Er wird hier, Jesus wird hier auf dieser Erde Recht und Gerechtigkeit schaffen als König. Und das ist noch nicht passiert. Wann wird das geschehen? Bald. Also rechnen wir mal 2500 Jahre plus 600 Jahre zurück. Da wurde das Wort gegeben. Wie krasse Zeitspanne das ist. Aber es wird sich erfüllen. Und die Wiederkunft Jesu wird sich erfüllen. Jesus wird wiederkommen, die Entrückung wird auch stattfinden. Wir, die Gläubigen an Jesus, werden entrückt werden. Und was steht dann auf Vers 16? In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und das sind wir. Wir sagen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Nicht ich bin meine eigene Gerechtigkeit, sondern der Herr ist meine Gerechtigkeit. Ich berufe mich auf ihn. Ich berufe mich auf seine Gerechtigkeit, die er mir geschenkt hat. Wie steht im Neuen Testament, auf jeden Fall 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns gewonnen ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Von Gott kommt es, dass du in Christus Jesus zur Gerechtigkeit wirst. Also der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und dann noch zum Abschluss jetzt, Verse 25 bis 26. So spricht nun der Herr, so gewiss ich meinen Bund mit Tag und Nacht, die Ordnung des Himmels und der Erde festgesetzt habe, so wenig werde ich den Samen Jakobs und meines Knechtes David verwerfen, dass ich aus seinen Nachkommen keinen Herrscher mehr nehme, der über den Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs herrschen soll, denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Jetzt könnte man ja meinen, okay, das ist jetzt nur für Israel, nur für die Juden gedacht. Aber was sagt Gottes Wort in Galater 3, Vers 29? Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erbe. Das gehört alles dir. Das ganze Verheißungen des alten Bundes, des neuen Bundes, was hier jetzt steht, was Gott sagt, ich möchte dem Knecht David immer einen Herrscher haben, dass dort in dieser Thron immer ein Herrscher sein wird. Und wisst ihr, wer dieser Herrscher im Moment ist? Jesus. Jesus ist der momentane Herrscher. Er herrscht und er wird es bis in alle Ewigkeit sein, weil er ist der Same Davids. Er kommt aus dem Samen des Knechtes von David, von Gott. Ja, Same Abraham, Isaac und Jakob gehört uns, weil wir in Christus sind. Jetzt bist du in Christus durch deinen Glauben und wirst dadurch Abrahams Same oder auch seine Nachkommenschaft. Und dadurch gehört das dir. Und was nochmal? Denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Gott will sich über dich erbarmen. Er hat Gedanken des Wohlergehens für dich. Er will dein Geschick wenden. Nahe dich zu Gott und dann naht er sich zu dir. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Und ich möchte es vielleicht auch gerade so machen, dass wir jetzt einfach nochmal eine Zeit nehmen, wo wir uns bewusst diese Entscheidung nochmal machen können. Oder wenn du in deinem Leben bist, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte mich jetzt nochmal auf dieses Wort in Gott nahen. Egal, was für ein Bereich du zu ihm kommen möchtest. Wir können es so machen. Ja, wenn du möchtest, kannst du auch gerade hier nach vorne kommen und dich vor Gott niederknien. Wir haben das Kreuz als Symbol, einen aktiven Schritt zu machen. Wirklich aktiv zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und ich nahe mich Gott zu und ich möchte ihm das sagen oder das empfangen, was immer du möchtest, was immer du brauchst. Und wenn ihr das möchtet, dürft ihr gerne nach vorne kommen.